ich habe mir auch damals einen Anwalt genommen und er mir sofort gesagt hat, verklagen Sie den AFC. Weil ich hätte auch hundertprozentig recht gekriegt, aber den AFC ging es damals, ich glaube, schon scheiße genug. Und ich weiß auch gar nicht, ob die das Geld noch gehabt hätten. Und das war für mich, das kam für mich nicht in Frage. Also viele haben mir im Vogel gezeigt und haben gesagt, verklag den AFC. Egal, wann du die Kohle irgendwann kriegst, ich habe es nicht getan.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Badkurvenverstehers, des MDR Sachsen-Anhalt-Podcasts über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste und ich begrüße euch herzlich im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, bleibt alle gesund und könnt in diesem Jahr viele schöne Momente mit dem HFC erleben. Und weil es eine Sonderfolge ist, freue ich mich sehr, hier im Studio Halle HFC-Legende Lutz Schulbe zu begrüßen. Hallo Lutz.
Hallo.
Ja, wir wollen heute ein bisschen auf deine Erinnerungen beim HFC blicken, wollen schauen, was du eigentlich so beim BSV Halle Ammendorf treibst und auch klären, wie sehr du dem HFC noch verbunden bist. Zudem wird auch die eine oder andere Fanfrage einfließen. Was war denn das letzte HFC-Spiel, was du im Stadion gesehen hast?
Oh, ich glaube, das Eröffnungsspiel gegen Hamburger SV.
Okay.
Und dann war nochmal Dynamo Dresden, aber da weiß ich nicht, ob das davor oder danach war. Es muss ja danach gewesen sein.
Ja. Also so oft bist du nicht mehr beim HFC.
Ja, aber das hat ja rein Gründe, was den BSV Ammendorf betrifft. Also wir spielen Samstag oder Freitag auch selber und dann noch ins Stadion zum HFC. Irgendwo hat man dann noch ein Familienleben.
Okay, da sagt die Frau, dann ist dann irgendwann auch mal gut,
ja. Ja, also man muss sich nicht das ganze Wochenende auf dem Sportplatz rumtreiben. Ich bin genug da.
Okay. Wie sehr verfolgst du den HFC trotzdem noch oder wie sehr bist du ihm noch verbunden?
Ja, es war mein Verein, wird auch immer mein Verein bleiben. Ich meine, es gab ja zwei Vereine, wo ich relativ lange gespielt habe, in Dresden und in Halle. Aber ich habe in Halle meine glücklichste Zeit verbracht. Dort auch leider das Ende meiner Karriere erleben müssen. Aber ich verfolge schon den HFC seit Jahren und bin auch im Moment da ein bisschen begeistert, was sie da gerade alles so tun.
Okay, über das Karriereende sprechen wir gleich noch. Du sagst ja schon, du bist sehr begeistert. Du bist jetzt in dem Moment, wo wir aufzeichnen, gerade das Spiel gegen Würzburg, das 2:5, das letzte gewesen. Aber was gefällt dir generell an der Entwicklung beim HFC?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ich natürlich immer noch weit weg bin. Ja, also ich habe ein Erscheinungsbild, was ich aufgrund der Medien und das, was man so hört und mit Leuten, die man spricht. Also ich finde den Trainer toll. Also das muss ich erstmal sagen. Und es sieht doch so aus, dass Manager, Präsidium alle eine solide Arbeit machen. Und da meine ich jetzt nicht, dass Schädlich das früher nicht getan hat, aber ich glaube, da ist eine kleine Aufbruchstimmung da. Der Fußball gefällt mir besser. Also mal weg davon, dass sie jetzt 5-2 verloren haben. Also das wird immer passieren. Man kann nicht alle Spiele gewinnen. Aber ich glaube, der Grundtenor ist so, dass der HFC positiv in die Zukunft guckt. Und was mir vor allem gefällt, ist auch da wieder vom Trainer eine gewisse Bescheidenheit, nicht am Rad zu drehen, wenn man mal da oben steht, weil jeder kennt die dritte Liga, die grausam ist. Und da bist du 6 Punkte vom Abstieg und 6 Punkte vom Aufstieg weg. Also da muss man immer schön aufpassen, schön bescheiden sein, zu arbeiten. Und das machen sie im Moment nach meiner Ansicht ganz gut.
Mhm. Der Marco hat da eine Frage uns geschickt und möchte gern wissen, wie deine Meinung zu den Stürmern beim HFC ist und ob du glaubst, ob Matthias Fetsch nochmal ein Comeback erlebt. Er hat ja in letzter Zeit relativ wenig gespielt.
Also das wäre, glaube ich, unfair, wenn ich mir da ein Urteil erlaube und sehe mal maximal die Ausschnitte im Fernsehen oder vielleicht auch mal ein Live-Spiel, was man ja nur noch selten sieht. Da möchte ich nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, dass sie mit Beuth da einen guten haben, der den HFC im Moment gut tut und auch die Leute, die da noch vorne spielen. Aber ein Urteil möchte ich mir da nicht erlauben.
Okay. Der HFC war immer dein Traumverein. Warum?
Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin mit 18, 19 Jahren nach Dresden gekommen, hatte dort meine erfolgreichste Zeit als Fußballer, das sage ich immer wieder. Also ich bin Vizemeister, Pokalsieger geworden, hatte Europapokalspiele, habe U21 gespielt, also da so ein bisschen das volle Programm gehabt. HFC war die schönste Zeit, das kann ich nur sagen. Und auch wenn es, ich sag jetzt mal, sehr bescheiden anfing, als ich gewechselt habe, kann ich ja vielleicht nachher noch einen Satz dazu sagen, aber es waren tolle Leute da, wir hatten eine tolle Mannschaft und für HFC-Verhältnisse, das muss man ja dann auch sagen, das war was anderes wie Dynamo Dresden, auch fast jede Saison Erfolg mit dem Abschluss dann nochmal zweite Bundesliga zu spielen. glaube ich, war es auch eine erfolgreiche Zeit für Hallenser Verhältnisse und hat Riesenspaß gemacht.
Hm. Was lief denn schief gleich zu Beginn?
Also ich bin nach Halle gekommen und saß eigentlich noch auf Kisten zu Hause in Halle und kriegte, muss Vorbereitung gewesen sein, kriegte eine Einladung. Also ich und Jens Adler waren da dabei, Olympia-Auswahl gegen die Sowjetunion. Ich hatte keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte auch ein ungutes Gefühl, weil es mir auch gar nicht passte. Und jedenfalls fuhren wir hin und ich machte was ich glaube ich in 10 Jahren zweimal gemacht habe. Ich war eingeteilt für die kurze Ecke, also Ecken gegen uns. Ich weiß bis heute nicht, warum ich da stand. Jedenfalls stand ich da, sprang hoch, kam runter, Jens Adler kam, fiel auf mein Bein, Schienenwadenbeinbruch. Das war nicht so schön, also der Anfang beim HFC, sie stiegen ja damals in die zweite Liga ab, war ich gar nicht dabei. Aber es ging dann eigentlich relativ schnell. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, da war ich wieder fit. Und die neue Saison habe ich gespielt und die war dann auch für meine Verhältnisse und auch für HFC-Verhältnisse gleich wieder eine erfolgreiche. Wir sind aufgestiegen, ich bin Torschützenkönig geworden, also konnte der Mannschaft auch mit meinen Toren helfen. Also war das auch schnell wieder vergessen, aber der Anfang ging nicht so schön los.
Auch richtig blöd, dass es dann ausgerechnet mit Jens Adler der eigene Teamkollege war, der einen da so abgeräumt hat, ja?
Ja, das ist eine total unglückliche Geschichte. Er sprang dem Ball entgegen, ich kurz erfasst, und in dem Moment, wo ich runterkomme, land aber nur mit einem Bein, fliegt er genau auf das Bein drauf. Sah auch nicht so schön aus, muss ich jetzt sagen, wenn man dann sein Unterschenkel irgendwie im rechten Winkel sieht. War nicht so ein gutes Gefühl, aber okay, also er hat es ja definitiv nicht mit Absicht getan.
Du hast mir gesagt, der HFC war dein Traumverein und der war es ja auch schon, bevor du zu Dynamo gewechselt bist. Wie hast du den HFC in deiner Jugendzeit wahrgenommen?
Es war eine durchaus spannende Geschichte. Also da muss man natürlich tiefer einsteigen in diese damalige DDR-Zeit, was Delegierungen betrifft. Also man konnte ja sich den Verein, wo man hin wollte, also mein Plan war ab 7 Jahre und Gott sei Dank ist es gut gegangen, oder ab 6 Jahre, ich werde Fußballer. Also für mich gab es nichts anderes und ich bin auch immer dem Ziel hinterher und war auch relativ talentiert, sage ich mal, und habe damals, ich komme ja aus Eisleben, noch in einen kleinen Verein gespielt. Da gab es ja diesen größeren Verein, Dynamo Eisleben, wird der ein oder andere auch noch kennen. Und ich habe bei MK Eisleben gespielt. Dort war das Delegierungssystem so, dass diese besseren Spieler dann zum HFC delegiert wurden. Da war ich auch mehrfach. Das Problem bei mir war nur, dass meine Trainingsmöglichkeiten, die ich in diesen, ich sag jetzt mal unter heutigen Verhältnissen, Kreisliga-Verein nicht so gut war. Ich konnte Fußball spielen, also wir haben Testspiele gemacht, wo ich von 7 Toren bis ich noch 6 alleine gemacht habe. Das reicht aber nicht, weil man musste an der Wand jonglieren, man musste das machen und musste das machen. Das hatte ich mein Leben noch nicht gemacht und bin beim HFC damals durchgefallen. Also man hat mich nicht genommen, obwohl ich dann schon Kreisauswahl, Bezirksauswahl alles spielte. Bin dann mit 14 Jahren zu Dynamo Eisleben, zu dem größeren Verein gewechselt. Dort ging das Ding natürlich sofort weiter. Dort war aber damals das Einzugsgebiet und Gott sei Dank hat das dann nicht geklappt. War damals das Einzugsgebiet, dann wurde man delegiert zum BFC Dynamo. Also den wird noch jeder kennen. Auch dort war ich 3-mal und dort hat man mich immer nur nicht genommen, weil ich zu klein war. Mhm. Also ich habe alle, das war ja, man wurde ja schon mit 14, ging es ja auf die Sportschule, bei mir war das dann später. Und bin da jedes Jahr da hochgefahren, habe jedes Jahr die Tests mitgemacht und war immer vorne dran in meiner Altersklasse und wurde auch beglückwünscht schon. Und dann hat man immer gesagt, ja, deine körperliche Entwicklung müssen wir mal noch abwarten. Und da hatte ich für mich schon beschlossen, dass ich gesagt habe, so, jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich werde bei Dynamo Eisleben, wir spielten immerhin zweite Liga. Ich werde Zweitliga-Fußballer und bleib da. Und dann änderte sich das Einzugsgebiet. Also es war, alle Guten von Dynamo Eisleben wurden nicht mehr zum BFC Dynamo geschickt, sondern zu Dynamo Dresden. Ja, und der Zufall wollte es, dass ich mit 17 ja schon in der ersten Mannschaft mit dabei war bei Dynamo Eisleben. Es war Sommerpause, also da sieht man mal, was man für Glück haben muss, um auch Fußballer zu werden. Es war Sommerpause und es stand ein Spiel an in Dresden gegen irgendeine A-Jugendauswahl. Und von der ersten Mannschaft damals, also die gestandenen älteren Spieler, hatten natürlich keinen Bock, dahin zu fahren. Also fuhren wir Jungen alle mit, also ich war da nicht der Einzige. Wir spielten dort unten, glaube 7-2 und ich schoss 5 Tore. Und dort hat mich Walter Fritsch gesehen. Und dann war ich bei Dynamo Dresden. So schnell geht das manchmal.
Das stimmt, ja. Was hättest du denn gemacht, wenn das jetzt bei Dynamo Dresden nicht geklappt hätte? Du hast gesagt, klar, du wärst bei Dynamo Eisleben geblieben, aber das wäre jetzt wahrscheinlich keine Profifußball gewesen.
Naja, was verstehen wir unter Profi? Also bei Dynamo Eisleben ist keiner arbeiten gegangen. Wir haben zweimal am Tag trainiert. Also das waren schon Profiverhältnisse, war eben nur zweite Liga. Und ich bin noch ganz ehrlich und ich glaube, dass das mein Vorteil war. Ich bin nach Dresden gefahren ohne jegliche Hoffnung. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die mit mir wollten. Also jeder, der sich ein bisschen älter ist und die Spieler dann ja auch noch kennt, wie Dörner, wie Helfner, wie Jakubowski, wie Schmuck, also da standen 11 Nationalspieler auf dem Platz. Und dann kam ich. Aber ich habe das eigentlich ganz locker genommen. Und ja, 2 Monate später bin ich, ich habe ja immer noch in der zweiten Mannschaft von Dynamo Eisleben ab und zu gespielt. Von der Bezirksklasse war ich dann im Europapokal. Also so schnell ging's. Und war, wie gesagt, auch sportlich erstmal eine tolle Erfahrung. Und wir mit Dynamo Dresden, also außer, dass du nicht Meister wurdest, das wurde ja dann immer der BFC. Aber trotzdem war sportlich natürlich ein Erfolg.
Wie hat sich denn dann das erste Europapokalspiel angefühlt?
Ja, das erste Europapokalspiel war, wenn ich es richtig war, bei Zenit Leningrad, also heute St. Petersburg. Ja, war toll. 50.000, also damals waren die Stadien noch nicht so schön wie heute, aber war ein Abendspiel. Ich habe, glaube ich, das erste von Anfang an gespielt, das zweite bin ich reingekommen. Nee, war schon Wahnsinn. Und ich bleibe dabei, mein großer Vorteil war, auch da habe ich wahrscheinlich überhaupt noch nicht begriffen. Also begriffen habe ich das immer, wenn ich in meine Heimat gekommen bin. Ich bin ja Eisleber und ist nicht weit weg von Halle und war ja auch HFC-Fan früher und bin ins Stadion gegangen als Kind. Also wenn ich hierher kam und die Leute, oh, was du da, ich habe das da unten gar nicht wahrgenommen. Also man hat das mitgemacht, hat sich gefreut, aber bis ich eigentlich begriffen habe, was das für ein Karrieresprung war, also brauchte ich schon eine Weile.
Nun hast du dann bei Dynamo auch den FTGB-Pokal gewonnen?
Zweimal oder dreimal, glaube ich sogar, ja.
Ja. Welcher war der schönste?
Waren beide irgendwo schön. Der erste habe ich von Anfang an gespielt. Der zweite bin ich reingekommen, jeweils gegen BFC. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob beide im Elfmeterschießen oder nur eins im Elfmeterschießen. Also das ist dann ja wirklich vergleichbar. Wenn jeder kennt heute die Pokalenspiele in Berlin, die waren bei uns auch in Berlin. Das ist schon beeindruckend. Also ich erinnere mich an Dynamo Dresden-Fans, die ja total bekloppt sind, also positiv bekloppt sind. Wir fuhren mit dem Bus vom Hotel ins Stadion und neben uns liefen tausende Dresdner. War irre. Ein irre Gefühl und auch sowas mitzumachen, den Pokal in der Hand zu halten. Also ich vergleiche das immer mit Ammendorf, was ja mein großes Ziel ist, auch wenn das eine Nummer kleiner ist, diesen Sachsen-Anhalt-Pokal mal zu holen. Das sage ich immer meinen Jungs, das ist das Größte für ihre Verhältnisse. Für mich war es ein bisschen mehr, aber war schon toll.
Und trotzdem bist du dann irgendwann zum HFC gewechselt, weil du ja auch gesagt hast, das war schon als Kind eigentlich immer dein Verein. War es in der DDR ja nicht ganz so leicht zu wechseln?
Nein, das also zu wechseln war überhaupt nicht leicht und ging auch eigentlich gar nicht. Ja, ich war mit 12, 13, wir waren Eisleber, also da war HFC naheliegend und wir wurden HFC-Fan und ich habe auch in der Kurve gestanden. Also so ist das nicht. Habe ich vielleicht noch eine kleine Geschichte, die dann ganz lustig ist. Wie es dann manchmal so ist, ich war dann ins vierte Jahr da, es wurde Sommertrainer, der eine oder andere noch kennt, also nicht den Matthias Sommer, sondern seinen Vater. Und ja, ob ich nun schuld war oder nicht schuld war, auf jeden Fall spielte ich nicht mehr. Ich spielte groß keine Rolle mehr, wurde auch in die zweite Mannschaft manchmal wegen sinnlosen Gründen versetzt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass damals Spieler hochkamen, was ich noch gar nicht so gesehen habe. Wenn ich an Kirsten denke und solche Leute, die als junge Leute damals hochkamen und ja wirklich Granaten waren und noch eine Nummer besser als ich. Aber auf jeden Fall spielte ich nicht mehr und war nicht mehr glücklich, muss ich sagen. Ich war mit der ganzen Situation nicht glücklich. Es war sowieso menschlich nicht so, wie es dann in Halle war. Ja, und dann wollte ich weg und es führte aber keinen Weg rein. Also ich habe dann schon Kontakte damals zu Bernd Bransch aufgenommen und wollte irgendeinen Weg finden. Man konnte da nicht einfach wechseln, das ging nicht, und wollte irgendeinen Weg finden. Und der letzte Weg war dann, über die persönliche Schiene zu gehen, da ich Eisleber bin, hier meine Heimat habe. Habe ich dann einfach geschwindet und habe gesagt, meine Frau lässt sich scheiden, wenn ich nicht zurück in die Heimat gehe. Und dann wurde das auf Parteiebene damals geklärt. Und so tauchte ich dann hier in Halle auf.
Okay, weiß das deine Frau?
Ja, ja, klar. Sie hat das gewusst, natürlich musste man darüber reden, und sie war auch nicht unglücklich, damals wieder zurückzugehen. Obwohl Dresden eine wunderschöne Stadt ist, ich glaube, das brauche ich keinen erklären. Und ich sage nochmal, es war eine tolle Zeit. Aber ich glaube, es war an der Zeit, und für mich gab es ja sportliche Gründe, ob die jetzt von mir richtig gesehen wurden oder falsch gesehen wurden. Ich glaube, ich hatte ja das Leistungsvermögen und habe ja auch, wo ich nach Dresden kam, wo, ich sag mal, vor dem Sturm 3 Nationalspieler spielten und ich noch gar keiner war. Und damals kam man noch nicht so einfach in die A-Nationalmannschaft. Da fing es erst mal an mit der U21. Geht heute alles ein bisschen schneller, wo die 19-Jährigen schon reinrutschen. Das war, da musstest du schon ein Riesentalent sein, um da gleich in die A-Nationalmannschaft zu rutschen. Aber ja, für mich war es einfach an der Zeit. Also, und ich sag auch nochmal, wenn man dann mit Dresden, wenn ich geblieben wäre, vielleicht noch mehr sportlichen Erfolg gehabt hätte, und wenn ich dann an die Wendezeit denke. Aber ich traure denen nicht ein kleines bisschen nach, sondern für mich war, also ich kann es einfach nur sagen, Halle war eine geile Zeit, waren geile Jungs da die ganze Zeit. Also wir hatten so viel Spaß auch miteinander, was hier dazugehört. Und auch der gewisse sportliche Erfolg war auch da. Nein, war schön, und erinnere ich mich gerne zurück.
Okay, bevor wir dann jetzt gleich über die Zeit beim HFC noch weitersprechen, hast du gesagt, du hast noch eine Geschichte aus der Jugend, aus der
Kurve. Ja, es war ganz lustig, weil ich ja gerade sagte, ich war ja auch Fan mit 14, 15 Jahren. Also man hat doch selber gespielt, aber natürlich ist man ins HFC-Stadion gegangen. Also es gab so eine Fangemeinde, ich glaube, die gibt es heute noch in Eisleben. Aber ich kam ja dann mit 18, stand ja mein Wehrdienst an. Dort wurde das in Eisleben so gehandelt, man kam zur Bereitschaftspolizei nach Halle und hatte dann die Möglichkeit, dass wir früh aus der Kaserne rausgefahren sind, haben zweimal trainiert und mussten abends 10:30 wieder drin sein. Sonntag spielte meistens die zweite Liga, da haben wir gespielt, also mussten wir aber Samstag in der Kaserne sein, und Samstag war gleichzeitig Einsatz HFC. Das heißt, es war sehr lustig, dass ich eingeteilt wurde als Fan Aufpasser, sage ich jetzt mal so. Ich habe zwei Erlebnisse, einmal Rannischer Platz, wo ich stand mit so einem Strick und wusste ja, dann kommt die Fanmeute, die ich umleiten musste. Das war aber dann relativ unspektakulär, aber das Spektakulärste, ich hatte einmal den Posten Oberer Boulevard. Also das ging vom, wenn man aus dem Tunnel rauskommt, bis zum ehemaligen HFC-Casino. Das war, wir waren zu zweit, das waren so meine Meter, die ich bewachen musste, sage ich jetzt mal, damit alles ordnungsgemäß läuft. Das waren ja damals 18-jährige Jungs. Und jedenfalls stand ich da und die Eisleber-Fans kamen. Sahen mich in Uniform, verstanden die Welt nicht mehr und bauten einen Bulk um mich drumherum und feierten mich ab. Und das Einsatzkommando dachte schon, also jetzt ist was passiert, die machen den fertig. Derweil haben die sich kaputt gelacht und gefreut. Mhm. Also war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe dann immer gesagt, macht euch fertig, ich sage jetzt, hier bricht gleich Chaos aus, die denken sonst was. Und die, also war ganz lustig.
Okay, aber ist dann nichts passiert, alles ruhig geblieben? Also ja, die Kollegen haben sich auch nicht zu viel Sorgen gemacht?
Nein, das ist total verrückt. Und mein damaliger Offizier oder Vorgesetzter, das ging ja dann alles so rasend schnell. Kurz danach kam ich dann ja als Fußballer mit Dynamo Dresden ins Stadion eingefahren, und da stand mein Vorgesetzter wieder vor mir und hat die geguckt, auch sagte Wahnsinn. Ja, es ist verrückt.
Ist das die eine der schönsten Erinnerungen, die du so auch an Halle hast vielleicht?
Nein, also da gab's, das ist, also ich sag mal, das sind ja Episoden, die haben ja mit Halle insofern erstmal nichts zu tun, sondern die Kindheitsgeschichte, die Jugendgeschichte und wie man, also was man vielleicht nicht dazu sagen kann, dass man unwahrscheinlich Glück auch braucht, um da ganz oben zu landen. Ja, das ist auch eine Frage nicht nur von Können und akribisch dranbleiben und immer wieder versuchen, sondern man braucht auch einfach Glück. Aber die Zeit, wo ich dort direkt gespielt habe, diese sportlichen Erfolge, diese, ich sage jetzt mal, ja, dieses Menschliche drumherum, das war schon Erlebnisse und Trainingslager, und da kann ich mich an tolle Geschichten erinnern. Und Also war schon toll.
Was war denn so der schönste Moment oder vielleicht ein, zwei schönste Momente dann in der Zeit beim HFC?
Ja, also wenn das zweite Liga damals war, also ich kann mich noch an den Aufstieg erinnern, das war eine tolle Geschichte. Ich kann mich erinnern an die letzte Saison, wo wir uns qualifizieren mussten für die Bundesliga, wo wir in Chemnitz, das weiß ich noch, ich glaube, wir brauchten einen Punkt und ich mache noch das entscheidende Tor. Und wir qualifizierten uns dann für die Bundesliga, also oder die Spiele gegen BFC, die Spiele gegen Dynamo Dresden. Klar, wo du ab und zu mal verloren hast, aber da kann ich mich an tolle Situationen erinnern, wo ich manchmal gar nicht das Ergebnis mehr weiß, aber wo ich einfach weiß und ein Stadion noch voll war und so eine Dinge. Also das war schon toll.
Wer war dein stärkster Gegenspieler oder der nervigste?
Ach naja, stärkster weiß ich nicht, aber es gab ekliger. Also Magdeburger waren eklig, also, muss ich jetzt sagen. So Raugust und Decker und wie hießen die alle? Also die auch von Jena, die waren schon, wenn die dir in die Augen geguckt haben und die so knallrot waren, habe ich mich auch schon immer gewundert, aber das war schon spannend, ja. Also ich habe mich immer gefreut, gegen Große zu spielen, weil ich war damals auch noch als junger Kerl sehr, sehr schnell und spielte gerne gegen Größere, aber so die kleinen, giftigen, die waren schon prickelnd, Schuster. Der jetzige Trainer, glaube ich, war auch noch so ein Kandidat, weiß ich gar nicht mehr. Ohne die Namen jetzt alle zusammenzukriegen, ja. Aber so aus der Magdeburger Ecke oder Jenaer Ecke, das war schon, und war ja damals noch anders. Also die traten von hinten und dann gab es diese versteckten Fouls. Also wir haben es auch zweimal als junger Kerl die Nase gebrochen. Das ging ruckzuck, so schnell konntest du gar nicht gucken. Da waren auch gerne 50 Kameras im Stadion, das hat auch gar keiner gesehen. Und die kamen kurz vorbei und haben dich angeguckt als Junger und papp, hat's da einen auf der Nase mit dem Kopf und dann war sie gebrochen. Und du hast die Gucke, das muss doch jemand sehen. Ja. Nee, hat aber niemand. Krass. Das waren schon, ja, aber auch das waren Erfahrungswerte. Also ich wurde auch älter und wurde auch erfahrener. Also ich habe auch schnell mal bei einem auf den Schuh gestanden dann, was du heute alles gar nicht mehr machen könntest. Heute hast du 20 Kameras, also da geht ja gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie viele Elfmeter ich rausgeholt habe, wo ich genau wusste, dass es keiner war. Es gab mal einen, was sie im Fernsehen dann mal gebracht haben. Ich glaube, es war sogar gegen BFC, wo ich unten an der Linie einen Haken mache, umfalle und du siehst dann in der Kamera von oben der Einstellung, da stand da, glaube ich, 2 Meter weg, aber Schiri hat 11 Meter gegeben. Aber ja, gehört einfach zum Fußball dazu. Ist heute alles nicht mehr möglich.
Findest du es vor dem Hintergrund gut, dass es mittlerweile den Videoschiedsrichter gibt oder stört er dich eher?
Teils, teils. Also auf der einen Seite finde ich es gut und der Fußballer ist auch schneller geworden und es geht um viel mehr. Also ich glaube, dass dieser Videobeweis irgendwo Sinn macht. Natürlich, wenn ich es dann durchziehe und dann streite ich mich bei Abseits um 3 Millimeter. Ja, es ist der Wahnsinn. Aber wie will ich es dann anders lösen? Da kann ich ja keinen Toleranzbereich reinbringen, ja, und manchmal dauert es mir auch zu lang, also ich weiß nicht, wie ich heute damit umgehen würde, weil das Schlimmste für mich, und ich habe vorne gespielt und das ein oder andere Tor habe ich ja nun auch gemacht, also wenn du dann nach jedem Tor jubelst und weißt noch gar nicht, ob du eigentlich berechtigt jubelst, ist schon grenzwertig, aber ich glaube, es geht einfach um viel zu viel heute und dass es notwendig ist und ich staune immer wieder, also ich gucke das ja nun auch alles im Fernsehen und bin auch mal zu einem Leihspiel irgendwo. Also für mich ist der Wahnsinn, wie die Linienrichter das manchmal sehen, überhaupt noch sehen. Also ich glaube, dass das denen noch eine große Hilfe ist, jetzt die Fahne erst mal unten zu lassen, dann noch zu heben, die Aktion dann zu Ende spielen zu lassen, weil es ist schon irre. Wo ich dann manchmal sage, das ist doch klar Abseits und du siehst dann in der Zeitlupe, nee, da lässt die Fahne unten und siehst auch, dass es kein Abseits ist, weil du musst ja deine Augen eigentlich nach rechts und nach links haben. Du musst in dem Moment, wo da den Ball spielt, musst du den anderen Spieler sehen. Das finde ich total schwer. Also früher bei uns nicht, wir haben noch mit Libero gespielt und alles, also da war das nicht so spektakulär und ich glaube, dass das unser Spiel nicht ganz so schnell war, wenn es auch also von fußballerischen her auch gut war, denke ich mal. Aber da hilft der Videobeweis, glaube ich, schon.
Thorsten Rössler, den kennst du auch ganz gut.
Ja.
Der hat eine Frage geschickt. Er möchte gerne wissen, ob die damalige Fokuhila-Haarmode eigentlich Gruppenzwang war oder ob ihr das alle freiwillig so getragen habt.
Ach, ich habe es genossen. Also ich hatte mit 14 schon so einen kleinen Part und war da auch sehr stolz drauf. Und wo ich dann nach Dresden kam, war natürlich alles verboten. Also die Haare durften nicht zu lang sein, den Bart durfte sie überhaupt nicht tragen. Und wo ich dann nach Dresden gekommen bin, gab es eigentlich das volle Programm. Es war grenzwertig, weil ich hatte auch noch Locken. Ja, also ich weiß immer noch, dann sind wir zu Jens Adler, seiner Frau, zum Friseur. Und da habe ich so im Hinterzimmer gesessen, weil es sah nicht gerade gut aus, wenn man so die Lockenwickler hatte. Aber es war die damalige Zeit, es war modern und es war vor allen Dingen für zweimal Training am Tag und Haare waschen und dreimal schütteln, alles fertig, war so sehr praktisch. Also heute kann ich die Bilder nicht mehr sehen,
ja.
Ist ja vollkommen klar.
Okay. Du hast so vorhin ein bisschen erzählt, dass ihr beim HFC insgesamt eine sehr schöne Zeit hattet, auch viele lustige Trainingslager. Da gab es ein Trainingslager 1990, das war nicht so lustig.
Ja, am Anfang schon. Auch da habe ich ja oft drüber gesprochen, weiß nicht, ob es das nochmal so gegeben hat. Ich muss unterm Strich sagen, das war von mir, es hing auch viel ab, muss ich jetzt sagen, es war von mir eine organisierte Revolte. Aber nicht, weil ich gegen den Trainer was hatte, um Gottes Willen, darum ging es nicht. Ich war sehr ehrgeizig und wollte Erfolg und ich war Kapitän in der Mannschaft. Und ich habe gesehen, dass das eine oder andere im Training nicht mehr stimmte. Und war der Meinung damals, und ob der Schritt jetzt richtig war oder falsch war, aber ich war der Meinung, dass das nicht der passende Trainer für die gute Mannschaft ist, die wir damals hatten. Und ich stand fest im Sattel, das wusste ich natürlich auch. Ich hatte eine gewisse Bedeutung, da muss man auch ein bisschen Mut mitbringen. Und man muss es dann organisieren. Also organisieren kann ich heute noch gut. Also das habe ich damals auch getan und musste dann mit jedem einzelnen Spieler sprechen. Vor allen Dingen mit den jungen Spielern. Die alten waren nicht so problematisch, die wussten, wo wir hin wollten. Aber die Jungen mit, also heute in Wosch, in Tretschok, also das waren damals 18, 19-jährige Bengels. Also das war schon spannend, ja, wo dann die Finger hochgehen mussten und wer ist denn auch dafür. Aber weil es hätte auch das Ende meiner Karriere bedeuten können.
Mhm. Karl Trautmann war der Trainer damals, den ihr, naja, weggeputscht habt oder den ihr abgewählt habt.
Ja.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, also was waren denn tatsächlich die Gründe oder wo hast du gesagt, was fehlt im Training oder was stimmt nicht, dass ihr dann euch dazu entschlossen habt, das so zu machen und das so abzustimmen?
Es gibt viele Geschichten, die ich gerne erzähle. Aber die Gründe, die damals waren, möchte ich nicht erzählen. Die würden einfach auch dem Karl nicht gerecht werden und ihm auch wehtun. Und das möchte ich einfach nicht. Ich glaube, jeder Spieler wusste, wovon wir reden. Und ich möchte da aber keine Details anführen. Aber ich glaube, aus unserer Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, das war mir auch wichtig. Also es kann ja nicht ein Mensch entscheiden, was jetzt hier abgeht, sondern wir mussten das als Mannschaft da wirklich ehrlich dafür sein. So habe ich auch mit jedem Einzelnen gesprochen. Und es gab wirklich Punkte, auch da wieder ein Trainingslager, die können nicht sein. Das war kein professionelles Verhalten.
Okay, dann seid ihr in der folgenden Saison unter Herbert Donau, ich möchte nicht sagen aufgestiegen, aber der HFC hat sich für die zweite Bundesliga qualifiziert. Und naja, nach den Ergebnissen der Vorjahre, sage ich jetzt mit dem Blick, ich habe das ja alles nicht erlebt, auch ein bisschen überraschend. Du hast jetzt schon gesagt, ihr wusstet, dass ihr eine gute Mannschaft habt. Wusstet ihr, dass ihr dann irgendwie auch tatsächlich um die zweite Liga auf jeden Fall spielen könnt?
Ja, also ich sag mal, wir hatten das Ziel. Also es war Wendezeit. Wir wussten, wie jetzt hier die Post abgeht. Und ich wollte, also vor allen Dingen ich, also ich war ja nun auch nicht mehr der Jüngste, ich wollte das mit dem HFC erleben. Und ob man das dann schafft, das weiß man nie. Aber wir hatten bestimmt nicht den Anspruch, Meister oder Vizemeister zu werden. Also diesen Anspruch hat man nicht. Aber so irgendwo da oben dabei zu sein, und da war es ja auch immer knapp. Und du musstest, ich glaube, wir wurden dann Dritter oder Vierter. Wo auch wieder ein bisschen Glück dazugehört, aber ich bleibe dabei, dass wir damals auch eine tolle Mannschaft hatten und ich auch davon überzeugt war, dass wir in der Lage sind, da oben mitzuspielen.
Gut, und ja, dann seid ihr in die zweite Liga gekommen und dann ist der Verein eigentlich schon in der Saison beginnend so ein bisschen auseinandergefallen. Was ist da passiert?
Ja, ich sag mal, wenn ich an mich denke, wieder viele, viele Verletzungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich da überhaupt noch gemacht habe. Fit habe ich keins mehr gemacht. Das war auch nochmal eine schlimme Zeit bis zu dem Kreuzbandriss im letzten Spiel. Aber ich glaube, dass der Verein vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass er unterschätzt hat, weil jeder der Überzeugung war, wir bleiben in der Liga. also man nie drüber gesprochen hat und man dann aber auch schon gesehen hat, wo ich doch durchaus Verständnis dafür hatte, dass viele junge Spieler schon Plan B im Kopf hatten. Dass Spielerberater bei uns im Hotel auftauchten und solche Geschichten. Und ich glaube, dass das nicht gut getan hat. Ich weiß nicht, ob wir die falsche taktische Einstellung zum Spiel hatten oder so, da möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich weiß aber eins, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz hatten, die in der Lage war, dort die Klasse zu halten. Aber man hat es einfach unterschätzt.
Okay. Und nun hast du schon angesprochen, letztes Spiel, Kreuzbandriss gegen Mainz.
Ich glaube, gegen Mainz war es, ja.
Mhm. Und ja, und dann kam das Karriereende und das war umso bitterer, weil es eigentlich eine Versicherung gab, die zum Karriereende hätte ausbezahlt werden sollen, insbesondere als Sportinvalide.
Ja.
Ja, und die Versicherung gab es dann nicht.
Ja, auch da muss man wieder sagen, also es war eine wilde Zeit, ja, Wende. Wir hatten alle keinen Plan. Das muss man jetzt mal sagen. Ja, ich war gut versichert. Ich habe mich auch da immer schon rechtzeitig drum gekümmert. Das Problem war nur, der HFC hat verpasst. Also ich hatte vorher ein paar kleine Knieprobleme, also wurde das Knie ausgeschlossen. Was man dann hätte mit einem Schriftstück wieder reinnehmen müssen, weil ich ja wieder gespielt habe, das hat man einfach vergessen. Mhm. Das bedeutet mal 200.000 waren weg.
Mhm.
Ich habe mir auch damals einen Anwalt genommen und auch einen relativ guten genommen, der mir sofort gesagt hat, verklagen Sie den HFC. Weil ich hätte auch 100%ig recht gekriegt, aber den HFC ging es damals, ich glaube, schon scheiße genug. Und ich weiß auch gar nicht, ob die das Geld noch gehabt hätten. Und das kam für mich nicht in Frage. Also viele haben mir am Vogel gezeigt und gesagt, verklag den HFC, egal wann du die Kohle irgendwann kriegst. Ich habe es nicht getan.
Das ist schon bemerkenswert, weil du ja selber dann mit nichts da standest.
Ja, ich stand mit nichts da, und aber da muss man auch nochmal trennen. Ja, es geht immer um Personen, und da geht es für mich nicht um den HFC, sondern Personen leiten einen Verein und machen da entweder Dinge richtig oder falsch. Für mich kam das damals einfach nicht in Frage. Also im Gegenteil, also ich habe sogar dem damaligen HFC-Präsidenten damals noch einen Brief geschrieben, das war damals so, und habe denen eigentlich mal gesagt, was man ändern müsste im Verein, weil ich nie der Trainertyp war. Ich war schon immer so dieser Management-Typ, wo ich gerne was tun wollte, hat mir eben auch Vorschläge gemacht, wie man das so machen wollte, und das ging dann auch ruckzuck, wo ich ein Angebot von ihm kriegte und war auch 3 oder 4 Monate Manager. Und habe mir die Katastrophe angeguckt und war ganz schnell wieder weg, weil ich sagte, das kann es nicht sein, so kann man einen Verein nicht leiten. Und die Ergebnisse hat man ja dann gesehen. Also ich habe bestimmt nicht dran gedacht, mir irgendwo da Kohle zu ziehen. Das bin nicht ich. Und klar, ich habe bei null angefangen, kein Schwein beim HFC hat sich um mich gekümmert. Also ich bin nicht mal verabschiedet worden. Das war schon bitter. Das muss man ganz einfach sagen, aber ändert nichts an meiner Einstellung zum HFC, sondern es ändert vielleicht was an der Einstellung von Personen, die damals da waren, hat aber für mich mit dem Verein nichts zu tun.
Mhm. Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass du bei Null gestartet bist, das heißt irgendwie, als DDR-Fußballer hat man jetzt auch nicht so viel verdient, dass das dann einen länger irgendwo getragen hat.
Naja, gut, also jetzt muss man, ich vergleiche mich dann immer nicht mit diesem Westprofi, das ist ja nur nicht, sondern ich vergleiche mich mit den Leuten, wo ich ja aufgewachsen bin, die normal arbeiten gegangen bin, und dafür hatten wir aber mal richtig Geld. Und da vergleiche ich mich, und mir ging es auch finanziell nicht schlecht, und ich war auch noch privat versichert, auch darum hatte ich mich gekümmert. Also klar, es war ein Start bei Null, und durch dieses Thema Versicherung habe ich auch diesen Beruf, bin ich überhaupt zu Versicherungen gekommen. Habe dabei null nochmal angefangen, wusste aber auch da schon immer, wo ich hin wollte. Und klar, das waren 15 Stunden Arbeit am Tag. Also das hat damals auch keiner gesehen. Ich war auch sehr erfolgreich, aber das hieß auch früh um 7 los und in der Nacht um 12 nach Hause. Hm. Also das war schon der Hammer, gerade am Anfang in den 90er Jahren. Und ich habe nicht mehr die Boomzeiten mitgemacht, also mit 90 gleich nach der Wende, sondern so richtig eingestiegen bin ich dann mit 92. Da war es gar nicht mehr so einfach, und vor allen Dingen, ich hatte das große Glück, und das hatten ja auch nicht viele, dass ich Wessis kennengelernt habe, die mir das Geschäft ehrlich gezeigt haben, wie man ehrlich arbeitet, wie man nicht Lebensversicherung verkauft, sondern wie man über Sachgeschäft geht, sich dort einen Bestand aufbaut. Das habe ich über Jahre gemacht und ja, war auch da relativ erfolgreich und habe immer wieder im Fußball natürlich auch gearbeitet.
Okay, aber es war zumindest auch so, auch wenn die Versicherungssumme vom HFC nicht kam, der Kühlschrank war immer voll.
Ja, dafür muss ich sorgen. Also es ist manchmal so, wenn man ja auch Druck hat, ja, also ich kann da auch ehrlich drüber reden. Ich habe damals dann nach der Wende ein Haus gekauft, das gehörte auch in der HFC und HFC hatte mir auch angeboten, das, also kannst du hier zur Miete wohnen und so, das wollte ich alles nicht, sondern ich habe gesagt, wenn, dann kaufe ich das Ding, dann gehört es auch mir, das habe ich auch getan, sehr leichtsinnig mit Krediten übernommen und ja, man hatte einfach keine Ahnung, aber ich hatte auf jeden Fall eine Kreditrate von 3.600 Mark im Monat und die musste irgendwo herkommen. Das heißt, ich konnte auch gar nicht sagen, ich mache jetzt mal was. Ich meine, gelernt habe ich irgendwo Tischler. Das war aber für mich, ich habe nicht einen Monat gearbeitet, weil ich immer wusste, ich werde Fußballer. Ein Ökonomiestudium konnte ich nicht zu Ende bringen, weil die Wende kam. Was mir aber auch nirgendwo geholfen hätte. Also musste ich irgendwo durchstarten, neu starten, meine Familie ernähren. Also das war die Pflicht. Und ja, und Druck war man als Fußballer gewöhnt. Also das hatte ich mein Leben lang. Also diese Leistungsgesellschaft, die hatten wir im Fußball. Jede Woche musstest du dich beweisen und deswegen hat mich das nicht gestört. Mhm.
Und hat sich ja dann in der Summe dann auch ganz gut entwickelt, ne? Ja. Und du hast die Sachen einigermaßen schnell wieder in den Griff bekommen und
Ja, wie mit Hoch und Tief, wie es bei jedem im Leben ist. Also da ist auch nicht immer alles glatt gelaufen, das weiß ich auch. Aber am Ende, die Firma gibt es heute noch, es ist alles im grünen Bereich, also alles gut. Mhm.
Hast du dich dann im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen mehr geärgert, dass du den Koffer voller Geld, mit dem der Berater dann irgendwann mal kam, nicht angenommen hast?
Ach ja, das ist alles Kindergartenkram, das sind schöne Episoden, die man erlebt hat und damals waren wir ja auch, da war ich auch schon viel lockerer, also wo man noch jung war und dann immer, bin ja nun viel rumgereist mit, auch mit Nationalmannschaft und so weiter und da gab es immer Gespräche, ich hatte schon mein erstes Angebot mit 18 in Frankreich. Da hat man noch Angst gehabt, da waren es noch die bösen Kapitalisten und dann wurde, ich glaube, das war in Holland, irgendwann zu so einem Turnier, wo da irgendeiner mich ansprach und ich weiß gar nicht, wie ich auf die Summe gekommen bin. Ich habe einfach gesagt, bevor ich mit dir überhaupt rede, bring erst mal 100.000 mit und dann können wir reden. Und dann stand er wirklich mit dem Koffer da, also mein Gott, eine schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich damals, wie der Marktwert da überhaupt gewesen wäre, ohne Ahnung. Also für mich war ja von vornherein klar, dass ich den Spaß nicht mitmache.
Aber den Spaß dann mal zu machen, ihm zu sagen, hier, bring mal den Koffer mit.
Das, ja, ich war schon immer sehr lustig. Und also das sind doch schöne Geschichten und bin froh, dass ich das damals so gemacht habe, weil erinnert man sich gerne mal zurück. Also ich weiß nicht, ob ich da hätte 300.000 sagen müssen oder 20.000, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Da fiel die Zahl ein und sagte, bring erst mal 100.000 im Koffer und dann können wir reden.
Aber den Koffer hast du dann nicht mitgenommen, sondern den hat er dann...
Nein, ich habe dann auch sehr ordnungsgemäß am Branchbescheid gesagt, ich sage, da draußen steht jemand mit dem Koffer, den müssen wir mal wieder wegschicken.
Okay, dann bist du irgendwann in Ammendorf gelandet, beim BSV. Und bist dem Verein ja dann bis heute auch treu geblieben. Was war das? War das, du saßt zu Hause, hast gesagt, ich habe auch irgendwie auch wieder Lust auf Fußball oder mich irgendwie damit zu beschäftigen. Wie kam es dazu, dass du beim BSV gelandet bist?
Ja, auch da wieder reiner Zufall. Also wie gesagt, ich habe schon immer irgendwo, ich war auch mal Trainer kurz nach der Wende in Polleben, wird keiner kennen, den Verein. Das ist ein kleines Dorf bei Essleben, hat sehr viel Spaß gemacht, wo ich mal ausgeholfen habe. Das hat dann auch 3 Jahre gedauert. Aber habe schon immer irgendwo noch im Verein versucht, irgendwas zu tun. Für mich war immer wichtig, ich wollte im Fußball was tun, aber wollte nie finanziell mich da irgendwo abhängig machen. Also wenn, dann wollte ich frei machen. Und das Ammendorf war wirklich auch der reinste Zufall, dass ich dort überhaupt gelandet bin. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich kannte dem Verein maximal von Namen. Ich war da in meinem Leben noch nicht. Und wie gesagt, wir hatten ja ein Haus in der Nähe in Lochau da und mein Sohn wollte irgendwann wieder Fußball spielen. Da war er 14 oder 15 und fragte mich, wo er Fußball spielen kann. Und ich sage, ich guck mal nach Ammendorf. Ich sage, das ist nicht weit weg. Ich sage, ich glaube, die müssen einen Verein haben. Ja, und wie man als Vater natürlich ist, er spielte damals A-Jugend dann noch gleich, guckt man als Vater dann durch das Spiel zu und so wie ich da auf den Sportplatz auftauchte, so wurde ich weggefangen. Das ging relativ schnell. Also erst habe ich dann nur die erste Mannschaft gemacht, dann wurde ich ruckzuck Abteilungsleiter Fußball und dann hat es auch nicht mal lange gedauert, dann war ich im Präsidium und dann war ich Präsident. Wie das eben so ist.
Na ja, gut, anderen Leuten passiert das jetzt nicht ganz so, aber du scheinst da ein Fan
zu sein. Ja, aber es war schon immer, also ich habe auch in Ammendorf irgendwo mein Glück gefunden. Also ich verhehle auch nicht, dass ich Angebote hatte, auch eventuell zu kandidieren als HFC-Präsident oder so. Das ist für mich nicht die Frage. Ich wollte aber in diese Maschinerie nicht. Ich wollte genau das, weil es auf der einen Seite bei uns auch um sportlichen Erfolg geht, um diese Dinge geht, aber auch sehr viel. Ich sage das immer, wir sind ein Familienverein, dort muss es Spaß machen, ich muss dorthin fahren, muss mich wohlfühlen, ich will dort nicht unter Druck kommen. Und das ist auch das, was ich in Amdorf gefunden habe und mir natürlich auch selber, gebe ich ehrlich zu, selber geschaffen habe.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, also Ambition irgendwie beim HFC nochmal zu arbeiten, hattest du nie?
Nein, also wirklich nicht. Also, A, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich gestehen, ja, also ich traue mir vieles zu, ja, aber ich bin so weit weg von dritter Liga, zweiter Liga, erster Liga, wo ich mir nicht anmaßen würde, da über Nacht so einen Verein zu übernehmen und sagen so, und ich sage euch mal, wie der Plan ist. Und ich sage gerne, wie der Plan ist. Also wenn ich was mache, dann muss ich auch das innere Gefühl haben, ich habe einen Plan. Und den hätte ich dort nicht gehabt. Also ich würde im HFC jederzeit helfen, bei was auch immer. Also da habe ich jetzt, wenn irgendwo meine Hilfe gebraucht würde, ich wüsste im Moment nicht bei was, die machen das im Moment klasse. Aber natürlich würde ich da nicht Nein sagen. Aber ich würde mich weder von der HFC noch von irgendwas anderes abhängig machen. Und schon gar kein Geld.
Okay. Ist der BSV Halle Amdorf der HFC 2?
Ja, gefühlt in der Stadt. Gefühlt in der Stadt, das tut mir manchmal so ein bisschen weh vom VfL, die ja eigentlich noch eine Klasse höher spielen als wir. Aber da sind vielleicht in der Geschichte ein paar Dinge verkehrt gelaufen, dass man es mal ein bisschen übertrieben hat. Für mich war es schon immer klar, wo ich in Amdorf angefangen habe, auch mit sportlichen Perspektiven, wie ich vorgegeben habe, wo die spielten damals, glaube ich, noch Landesklasse, wo ich gesagt habe, wir werden in der höchsten Liga Sachsen-Anhalt spielen, das war mein Ziel. Aber mein Ziel war nie, nur im Ansatz dem HFC dann nachzueifern oder dahinterher zu kommen. Also ich habe immer gesagt, ich glaube, wir könnten dritte Liga spielen mit Amdorf, wenn und der HFC würde in der Kreisoberliga spielen, dann haben die noch mehr Zuschauer als wir. Ja. Und das hat man damals beim VfL gesehen, dass er so ein bisschen grenzwertig war und ging ja dann auch sofort nach hinten. Nee, die Aufgabe des HFC ist, den Fußball zu präsentieren, den man hier in Halle hat und am besten mal irgendwann wieder zweite Liga. Und unsere Aufgabe ist, dort drunter einen ordentlichen Fußball zu spielen und da finde ich die höchste Klasse von Sachsen-Anhalt ganz gut. Wenn irgendwann mal die Oberliga, und das ist immer schon schwer genug, die ganze Geschichte, so lukrativ für alle Beteiligten sein wird, dass man sagt, man kann diesen Schritt gemeinsam tun mit einer Mannschaft, habe ich auch davor keine Angst. Aber wir sind nicht dafür da, in der Regionalliga zu spielen oder da irgendwas zu machen. Nee, großes Ziel ist, ein HFC im Pokal zu ärgern oder noch größer wäre für mich Pokal, ein Spiel HFC gegen Amdorf. Und HFC wird Zweiter oder Dritter oder Zweiter und steigt in die zweite Liga auf. Und wir sind im DFB-Pokal dabei. Also das wäre so, ich habe das immer mal so scherzhaft gesagt, das ist so, dann muss ich eigentlich aufhören in Amdorf, weil dann habe ich alles erreicht.
Das stimmt, aber ich frage mit dem HFC 2 auch deshalb, weil natürlich sehr viele Akteure vom HFC dann irgendwann auch in Amdorf gelandet sind. Du selber bist jetzt Präsident, warst lange Jahre dort Trainer, Christian Kamala. Auch eine HFC-Legende, der bei einem der wichtigsten Spiele nach der Wende mit dabei war und dann die Fahne in Magdeburg im Mittelkreis gesteckt hat.
Kann ich mich ganz gut erinnern, war ich live dabei.
Der, das ist euer Trainer, so der, wer ist der, Norbert Gut?
Ja.
So, der war mal im HFC-Tor, da kann ich mich noch ganz vage dran erinnern. Dann sind noch ein, zwei Spieler, die beim HFC irgendwo jetzt nie richtig im Mittelpunkt standen, aber da zumindest mal mit dazugehörten. Also schon so ein bisschen für alle, die es nicht im Profifußball schaffen und gerne in Halle irgendwie bleiben wollen, die landen dann oft bei euch, ne?
Ja gut, das war damals mit HFC 2, also ich hatte dort damals, ich weiß gar nicht, wer da beim HFC schon wieder noch Präsident war, ich glaube Schädlich war da auch schon da, die mehrere Konzepte vorgeschlagen, mich doch als Filiale zu nehmen und dem HFC 2 abzuschaffen. Ich habe sehr viel vom HFC 2 das hat mir sehr viel genützt, weil die Spieler dann alle zu uns kamen. Ich hatte andere Konzepte damals vorgeschlagen, wie man das auch besser machen kann für beide Beteiligten, weil ich keinen Anspruch hatte gegen den HFC, sondern eher mit den HFC, wurde nie was draus. Aber dass es die zweite Mannschaft gab, war gut und das sehe ich gerade jetzt. Klar, ich glaube 90% meiner Mannschaft hat mal beim HFC gespielt und wir sind doch alle HFC-Fans, das muss ich jetzt mal auch sagen. Und ich kann mich auch nicht dagegen wehren, dass meine Kinder gerne Auflaufkinder beim HFC machen und das bei mir auch machen, aber lieber zum HFC gehen. Das so soll es auch sein. Und da haben wir jahrelang davon profitiert. Zweite Mannschaft gibt es nicht mehr. ist immer schwieriger, junge Kerle zu finden. Da muss man jetzt in die A-Jugend gucken. Die haben natürlich teilweise andere Ambitionen, was die Liga betrifft, wo sie spielen wollen. Also es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Es war damals für mich keine schlechte Zeit, wo es HFC 2, da habe ich sehr viel profitiert davon. Aber ich hatte auch Gedanken, wie man es auch so damals noch besser machen wird. Und habe ihnen damals schon gesagt, dass es diese zweiten Mannschaften nicht lange geben wird. Und es war ja dann auch so.
Und ja, nun seid ihr auch zweimal Landesmeister geworden mit dem BSV.
Ja.
Seid aber nicht aufgestiegen.
Nö.
Warum nicht?
Ja, weil man, das hatte ich ja schon angedeutet, man muss ganz klar abwägen, was bringt es dir und kannst du einen Verein gefährden? Und ich werde diesen Verein nie gefährden oder versuchen, ihn nie zu gefährden. Was kann viel passieren? Und fehlte mir der sportliche Wert. Also ich war ja damals auch noch Trainer, wo wir Meister geworden sind. Wir haben den Sinn nicht gesehen, die Mannschaft hat den Sinn nicht gesehen und dann muss man, also ich kann nur mal...
Sportlicher Wert heißt also, die Liga ist im Prinzip genauso stark wie die Verbandsliga?
Richtig, also viel nehmen wir uns nicht, außer zwei, drei Mannschaften, die dann zu höheren befohlen sind, aber man sieht es ja auch im Pokalspielen oder wenn wir gegeneinander spielen, dass wir da durchaus mithalten können, also das ist für mich nicht die Frage, es geht um sportliche Lukrativität. Also wie lukrativ ist das? Also wenn ich kann immer nur ein Beispiel sagen. Grischow. Ja, also man fährt nach Grischow. Kein Schwein weiß von uns, wo das liegt.
Ich weiß es jetzt,
ich habe da auch mal einen bösen Brief gekriegt, aber das meine ich ja gar nicht so, sondern das ist irgendwo bei Cottbus und die machen da bestimmt eine tolle Arbeit. Ja, aber die Frage ist, die kennen uns nicht und ich kenne sie nicht. Und Zuschauer bringt es auch nicht, das sehe ich am VfL, also die ja im Schnitt weniger Zuschauer haben als wir. Und die Fahrtkosten und die Fahrten als solches werden länger. Also du verlängerst deinen Tag, aber es interessiert keinen. Und wir spielen unterm Strich, das muss man jetzt auch immer mal noch sagen, auch wenn das bei uns bedeutend weniger sind, wir spielen für die Zuschauer Fußball. Für die echten Ammendorfer Fans, die zu uns kommen Woche für Woche und die dann wo auch Auswärtsmannschaften auch mal ein paar mitbringen. Ja, wenn wir gegen Amsdorf spielen oder so. Also und wenn ich aber keinen Bezug habe, was für mich vollkommen normal ist, weil es überregional geht, dann ist das für mich nicht lukrativ. Andere sehen das anders, da gehe ich ja durchaus mit. Und man ist auch ganz schnell dabei und das zeigt ja die Erfahrung von anderen Mannschaften, dass man sich übernimmt und ganz schnell in der Versenkung verschwindet. Und das möchte ich nicht. Mhm.
Wie viele Zuschauer habt ihr im Schnitt
so? Ja, das kommt drauf an. Also wir haben uns ja so eingeschossen und machen das jetzt seit Jahren und Gott sei Dank unterstützt das jetzt der Fußballverband, dass wir viel Wert auf Freitagsspiele legen und da haben wir schon immer, ich sag mal, 200 bis 300 Leute haben wir auf dem Platz. Man muss natürlich wissen, das sind keine Zahlen bei uns, weil meine Mitglieder alle freien Eintritt haben. Aber da verläuft sich schon der ein oder andere. Also man muss gucken in Halle, es macht ja keinen Sinn, sich gegen den HFC zu wehren, sondern man muss andere Termine finden. Also wenn der HFC zu Hause spielt und wir haben unglücklicherweise zu Hause ein Spiel, das ist bei mir wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit und es ist vollkommen normal. Also suchen wir uns Termine und dann ist es auch schön für die Jungs. Freitagabendspiele sind toll, Flutlicht ist toll und mal das Wochenende frei. Was gibt Schöneres?
Das stimmt. Also das ist tatsächlich mit, ich möchte jetzt nicht sagen mit Rücksicht auf dem HFC, sondern eher so mit, dass euch der HFC nicht die Zuschauer klaut.
Ja, jeder sagt, natürlich. Ja. Also wir gucken da schon hin. Also man merkt das ja, man muss ja auch wissen, an Sonnabendspielen noch, wir haben noch, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Fußballmannschaften in Halle, die alle selber spielen. Aber am Freitagabend spielen eben weniger. Und da verläuft sich auch der ein oder andere Fußballer, der sagt, Mensch, komm, wir gucken mal nach Ammendorf. Und der wird Freitagabend vielleicht kommen, aber wenn Sonnabend der HFC spielt, da wird er nicht sagen, oh, wir gehen mal nach Ammendorf, sondern da geht er ins Stadion, was vollkommen normal ist und was auch richtig ist.
Mhm. Und du hast ja gesagt, Mitglieder haben freien Eintritt. Wie viele Mitglieder habt ihr so?
Wir haben 379.
Mhm. Und die sind dann auch regelmäßig bei den Heimspielen da?
Ja, da verläuft sich schon, also vor allen Dingen im
Fußball. Also habt ihr dann schon so teilweise 400, 500 Zuschauer?
Nee, deswegen sage ich ja. Also Zahlen haben wir dann weniger, also um die 300 haben wir
auf dem Platz. 500, die da sind, meine ich.
Nee.
Ach so.
Weil deswegen sage ich immer, ich bezeichne die immer mal als Zuschauer, weil wenn ich jetzt nur die Zuschauer der Zahlen angebe, ist es ja bedeutend weniger. Und das sehe ich aber überhaupt nicht ein, weil die Zuschauer tatsächlich bei uns auf dem Platz sind.
Okay.
Ja, und deswegen sage ich um die 300 und ich glaube, das hat der VfL nicht.
Das glaube ich auch nicht, also zumindest, ich verfolge es jetzt nicht so
intensiv. Also wir sind auch im Zuschauerschnitt der Verbandsliga, sind wir so immer unter den ersten drei mittlerweile und daran müssen wir uns ja messen. Also wir hatten auch schon mal 500 Zuschauer auf dem Platz, das ist vollkommen klar, aber Da ist es schwierig, da braucht man sehr viel Erfolg. Das kommt auch noch dazu, man muss den richtigen Moment erwischen.
Und sich zum Beispiel für den DFB-Pokal qualifizieren.
Zum Beispiel.
Der David wollte gerne wissen, warum ihr Freitagabend spielt. Das habt ihr jetzt, oder haben wir jetzt schon geklärt. Er sagt bloß, er hat da immer Nachtschicht und kann da leider sehr selten.
Das tut mir leid.
Ja. Er möchte aber auch noch gerne wissen, wieso die Zukunft und die Planung für den BSV aussehen.
Ja, also wir versuchen weiter, diese Dinge so zu tun. Also wir sind diese Saison auch wieder ganz gut dabei. Jetzt haben wir zweimal richtig eine für die Hose gekriegt. Finde ich aber nicht schlimm. Also wir haben ein Spiel weniger und wären dann theoretisch immer noch auf Platz 2. Amdorf, den Anspruch stellen wir uns ja jedes Jahr und halten das auch seit Jahren ein, dass wir sagen, wir wollen oben dabei sein und am liebsten auch jedes Jahr Meister werden. Und dann setzt man sich gemeinsam hin mit dem Präsidium. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, also ich bin es ja nicht nur alleine. Ja, es sind ein Haufen Leute in Amdorf mittlerweile in den ganzen Jahren dazugekommen, was Präsidium betrifft, was Sponsoren betrifft, was Mitglieder betrifft. Wir stemmen da schon eine Menge, wenn man gerade sieht, was wir jetzt gerade wieder gestemmt haben mit dem neuen Platzbau, mit dem Kunstrasenbau. Diese Infrastruktur haben wir jetzt geschaffen. Wir wollen im Nachwuchs sehr viel bewegen und von Jahr zu Jahr entscheiden, wie man sportlich, also A, muss man erstmal Meister werden. Gut, in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt selbst das nicht mehr. Also wenn ich an Vorsicht denke, die einzigen, die überhaupt gemeldet haben, war Merseburg. Also wenn die Siebter geworden wären, dann wären die als Siebter aufgestiegen. Auch eine traurige Geschichte. Aber wir schauen jedes Jahr und deswegen sage ich ja prinzipiell immer, nee, ich werde nie aufsteigen, das sage ich nicht. A, muss man es erstmal sportlich schaffen, ja, das ist der erste Punkt. Und B, muss man dann immer schauen, was spricht dafür, was spricht dagegen, gefährdet man den Verein? Weil wir sind ja nicht nur Fußballer im Verein, ich habe noch 7 andere Abteilungen, die auch noch eine Rolle spielen. Und all die Dinge muss man bedenken und sollte der Weg dann so sein, dass man sagt, ja, man kann das sehr geordnet tun und eventuell auch geordnet wieder absteigen, dann kann man den Schritt tun, da muss auch eine Mannschaft mitziehen und alles andere käme für mich nicht in Frage und fürs gesamte Präsidium natürlich auch nicht.
Wann ist für Lutz Schulbe Schluss mit Fußball?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe das große Glück, dass ich sage jetzt mal mein Hobby, mein Beruf ist, weil ich mache seit Jahren nichts mehr anderes. Firma läuft ganz gut eigenständig und mir macht das nach wie vor Spaß. Also ich habe immer mal so einen Spruch, also mal weg von diesem Pokal, ich habe immer mal so einen Spruch gemacht, wenn ich mal, und ich bin ja meistens auch schon früh da und abends dann wieder, wenn ich mal ins Stadion einfahre und sage, ich habe hier überhaupt keinen Bock mehr und das macht mir alles keinen Spaß und ich kann die Leute nicht mehr sehen, dann werde ich aufhören. Ansonsten weiß ich nicht, ich sehe im Moment keinen Grund aufzuhören, hoffe, dass ich gesund bleibe, das ist ja auch immer, hoffe, dass bei mir mit der Firma und alles, auch da gibt es ja nie Garantien, dass alles so weiterläuft, wie es bisher läuft, dann ist alles im grünen Bereich und solange wie mir das Spaß macht und vor allen Dingen die Mitglieder mich haben wollen, das muss man ja auch sagen, auch wenn ich immer meistens einstimmig gewählt werde, aber und sich wahrscheinlich auch keiner findet, der es macht, aber solange wie ich Spaß dran habe, mache ich das.
Okay, dann möchte ich noch ein paar, sagen wir mal, private Fragen loswerden. Wie wird bei Familie Schulbe Weihnachten gefeiert?
War in unterschiedlichster Art und Weise. Also ich sage jetzt mal, da gehört ja Kinder dazu, eine Verwandtschaft dazu, eine Eltern dazu. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht so viel von anderen Familien, indem man sagt, die Enkelkinder kommen zum Heiligabend und man fährt zu Eltern und Schwiegereltern, also der ganz normale Ablauf. Also da ist nichts Spektakuläres, was es, glaube ich, in anderen Familien ist. Also wir werden Sonntag mit Familie zusammensitzen und am Samstag kommen unsere Kinder und Enkelkinder dazu. Also da sage ich jetzt mal der ganz normale Ablauf wie in 1000 Familien.
Okay. Da die Folge erst nach Weihnachten ausgestrahlt wird, was hat deine Frau zu Weihnachten bekommen?
Nichts. Also sie wird nichts bekommen, wir schenken uns wirklich nichts. Also wir schenken uns auch nichts zum Geburtstag und ich habe auch meiner Frau in 20 Jahren jetzt noch nie einen Blumenstrauß geschenkt. Ich glaube, die würde sehr stutzig werden, wenn ich das jetzt machen würde. Nein, also wir haben das große Glück, dass wir uns viele Dinge können, also einfach tun und ich bin nicht der Typ für Geschenke. Ich mag es auch selber nicht. Also ich habe einen Geburtstag gefeiert von mir. Das war mein 50. damals. Den habe ich mal richtig gefeiert mit 160 Leuten. Wir haben auch richtig gefeiert den 50. von meiner Frau mit richtig Leuten. Das macht mir Spaß. Aber ansonsten bin ich nicht so der Geburtstagtyp und sage ganz ehrlich, ich wäre einfach nur ein Jahr älter. Hm. Also mit 30 war das bestimmt noch anders, aber wenn man dann auf die 60 zugeht und ich kann mich einfach nur nicht riesig freuen, dass ich sage, schön ist, du bist wieder ein Jahr älter geworden.
Hm. Okay. Was macht ihr Silvester? Oder was habt ihr Silvester gemacht, wenn ihr dann die Folge hören könnt?
Also Silvester werden wir in Amdorf verbringen, mal wieder. Ist immer die Option, entweder wir feiern Silvester ganz allein, also nur zu zweit und gehen spazieren und machen so eine Dinge. Dieses Jahr haben wir uns entschlossen, wir feiern ja immer mal öfters in Amdorf und das hat sich jetzt so eine Tradition schon wieder entwickelt, dass Silvester in Amdorf gefeiert wird.
Dann im Vereinsheim oder was?
Im Vereinsheim, ja. Mittlerweile ist es so groß, hat im Vereinsheim angefangen, also bei uns im Mitbraum. Da waren so 30, 40 Leute, jetzt sind wir schon wieder knapp bei 100. Das ist bei uns so, diesmal werden wir wieder in die Turnhalle gehen und einfach feiern. Mhm. Also das wird schön, da weiß ich hundertprozentig.
Okay. Wann warst du das letzte Mal auf der Eisleberwiese?
Gefühlt vor 15 Jahren.
Also ist dir nicht so wichtig?
Nein, ich habe Höhenangst. Mhm. Also wir sitzen jetzt hier gerade nicht weit weg vom Halleschen Weihnachtsmarkt und wenn ich das Kettenkarussell da draußen sehe, da wird es mir Himmelangst. Kann nicht verstehen, wie Menschen da hochgehen können. Ich habe Flugangst, ich habe Höhenangst und war noch nie der große Karussellfahrer, gebe ich ehrlich zu. Also auch zu Kindeszeiten habe ich jetzt nur nicht so viel auf den Eisleberwiesenmarkt verbracht. Mhm.
Gut, ich höre es immer bloß eine Eisleberwiese und das ist so das Fest und da kommen auch alle nach Hause.
Ich habe das auch schon gemacht, aber muss ich Ihnen ehrlich sagen, also da ging es nicht darum, dass ich Karussell fahre oder irgendwas, sondern man ging dann natürlich in diese Bierzelte, was die da heute haben. Da lernt man so viele Leute, die einen kennen und die ich eigentlich gar nicht mehr kenne. Und das war, ich kann mich noch erinnern, das ist viele, viele Jahre her. Ich habe heute auf Toilette gehen und habe da eine Dreiviertelstunde dazu gebraucht, weil alle zwei Meter einer kam und sagt, Lulz, was machst du hier, was machst du hier? Wusste gar nicht, dass mich noch so viele Leute dort kennen. Und Eisleberwiesenmarkt ist bestimmt toll, auch für die Leute toll. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der da unbedingt hin muss.
Okay. Was machst du, wenn du dich mal nicht mit Fußball beschäftigst?
Versuchen, Sport zu machen, was ich dieses Jahr überhaupt nicht oder Monate nicht geschafft habe, aufgrund des neuen Platzbaus, was wir gemacht haben. Versuche viel Freizeit mit meiner Frau zu verbringen, was Fahrradfahren und so weiter betrifft. Das machen wir ganz gerne. Das ist das Einzige, was noch geht mit meinem Knie. Wir haben so eine Elektrofahrräder, die sind ganz toll, weil dann muss man das Knie nicht belasten, wenn man einen Berg hochfährt. Kann aber viele, viele Kilometer fahren. Ja, das genießen wir schon. Und ab und zu den einen oder anderen Kurzurlaub, ja.
Dann eher so irgendwo die nähere Umgebung, an die Ostsee, weiter weg?
Da ich Flugangst habe und Gott sei Dank meine Frau auch nicht unbedingt fliegen muss, lieben wir Ostsee. Also wir lieben es auch wirklich, brauchen nichts anderes. Werden das auch nächstes Jahr wieder tun. Also es wird wieder die Ostsee werden. Ich liebe die Ostsee. Und wenn ich die Zeit habe oder wenn wir die Zeit haben, dort ein paar Tage zu verbringen, ist das für uns das Schönste.
Was erwartest du für 2020 für dich? Und was erwartest du für 2020 für den Halleschen FC?
Ja, für mich, all meine Wünsche, die ich habe, sind eigentlich in Erfüllung. Also ich bin ja nicht der Typ, der jammert wegen irgendwas. Ich würde einfach nur gerne gesund bleiben. Das reicht mir dann schon. Den AFC wünsche ich, ja, dass er es schafft. Also ich weiß, wie schwer die Nummer wird und ich möchte da auch um Gottes Willen keinen Druck aufbauen. Also ich glaube, dass das schon gut ist, dass sie mit oben spielen, jetzt in der dritten Liga. Aber natürlich würde ich mir von der HFC wünschen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, damals, wo ich aufgehört habe und wo auch ja, mächtig da im Bach runterging mit der HFC, habe ich gesagt, es wird 20 Jahre dauern, bis sie mal irgendwann wieder mal da sind. Die 20 Jahre haben nicht gereicht, immer noch nicht. Und ich weiß, dass das riesenschwer ist. Ich kann auch nur Respekt zollen für die das machen. Aber wünschen tue ich es mir schon, warum nicht? Wäre toll für Halle. Und endlich mal wieder mehr Zuschauer, dass die Menschen begreifen. Also ich glaube, wir haben nicht weniger Einwohner wie Magdeburg.
Nee, ja, und 10, 20 mehr.
Ja, so und ich kann nicht verstehen, gerade weil sie Erfolg haben, aber das ist so typisch Halle, diese ständige Kritik, wo man dann, da darf man nicht zwei Spiele verlieren, da werden sie mürrisch und ich würde mich schon freuen, wenn im Schnitt eben irgendwo um die 10.000 ins Stadion kommen. Mhm.
Sehen wir dich wieder im Stadion, wenn der HFC aufsteigt?
Wenn die Zeit dafür da ist. Also ich bleibe dabei, ich gucke mir am liebsten Spiele im Fernsehen an, weil ich es am besten sehe und auch genießen kann. Aber wenn die Zeit dafür da ist, kann ich das tun. Aber das ist natürlich, solange wie ich in Ammendorf bin, einfach auch schwierig.
Okay. Damit bin ich für heute am Ende angekommen. Ja. Die Stunde haben wir genau voll gemacht, die wir vorher besprochen hatten. Dem Gast gebührt traditionell das letzte Wort. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nein, nicht. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das erste Mal in dieser Form, dass es auch in dieser Länge geht, kenne ich anders, wo man maximal immer kurze Sätze bringen muss und 2 Minuten hat, um die große Geschichte darzustellen, was hier gar nicht geht. Also deswegen hat es heute Spaß gemacht, mal locker zu reden. Es ist immer schade, dass man sich nie an alles erinnert. Ansonsten hat es Spaß gemacht, ja.
Okay, ganz vielen Dank. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Einige sehr amüsante, interessante Geschichten dabei. Und ja, dann für euch wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei iTunes, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden, genau wie bei mdrsachsenanhalt.de auf unserer Homepage und in unserer App. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, kommt weiter gut rein in dieses Jahr. Jetzt die ersten Tage habt ihr schon geschafft und dann wünsche ich euch und uns ein geiles, gutes 2020. Macht's gut, bis bald und vielen Dank, Lutz Schulber.
Danke, tschüss.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.